Jesus, danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, dass du Achim erfüllt hast mit deinem Geist in der Vorbereitung und auch jetzt heute Morgen. Bitten dich, dass du seinen Mund auftust, dass er mit Freudigkeit das verkündigen darf, was du ihm groß gemacht hast. Und schenk du uns hörende Ohren. Amen.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Nachdem die Technik jetzt da ist, kann ich loslegen. Und ich weiß nicht, wie es euch mit Karfreitag geht. Als ich noch nicht gläubig war, war das für mich ein echt furchtbarer Tag. Nichts durfte man als Jugendlicher, nicht in die Disco, nicht tanzen, alles war zu. Und es gab ganz viele Regeln, die ich nicht verstanden habe. Es darf kein Fleisch gegessen werden, keine Ahnung, man zieht dunkle Kleider an. Ich weiß nicht, ob ihr dieses kennt. Die Älteren von euch vielleicht kennen das. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, hat sich das Bild komplett geändert. Und als ich mich mit unserer Geschichte vom Kreuz auseinandergesetzt habe, haben sich für mich ganz viele Aspekte ergeben. Und ich habe etliche Predigten darüber gehört, was alles am Kreuz geschehen ist. Und da möchte ich euch heute Morgen kurz mit reinnehmen. Und das Thema beschäftigt mich tatsächlich schon so lange. Ich habe nachgeschaut in meinem alten Datensystem. Und da habe ich gefunden, am 25.03. war auch ein Karfreitag, 2005, habe ich das erste Mal dieses Thema in der Predigt behandelt. Und schon damals war ich eben über das gesamte Erlösungswerk, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, so erstaunt, dass ich 10 Jahre später, nämlich am 18.04.2014, eine weitere Predigt über das Thema in ähnlicher Form gehalten habe. Und ich hoffe, ich schaffe es heute Morgen, euch ein Stück weit von der damit reinzunehmen, was mich da so angesprochen hat. Und eine der zentralen Stellen, über die wir es heute in dieser Predigt miteinander haben, ist Jesaja 53. Da wird einige Bibelverse aus Jesaja 53 werden darin vorkommen. Und jetzt muss man sich vorstellen, Jesaja schreibt mehr als 700 Jahre, bevor Jesus Christus am Kreuz hing, einen ziemlich detaillierten Bericht, was Jesus am Kreuz erleiden wird, für wen er es tut und warum er es tut. Und deshalb möchte ich, Dave, wenn Dave hier wäre, würde er sagen, ganz am Anfang so eine Rosine, wie er es immer nennt, mal kurz rauspicken und ich möchte euch in Jesaja mit reinnehmen. Jesaja 53. Die Bibel hat insgesamt 66 Bücher. Jesaja hat 66 Kapitel. Und was erstaunt, jetzt bin ich da irgendwo drauf gekommen, Und die Bibel ist unterteilt in Neues und Altes Testament, 39 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament. Und Jesaja hat 39 Kapitel, in denen es über Gericht geht. Aber was läuft denn da unten? Was habe ich denn da eingeschaltet? Entschuldigung. Ich mache das nochmal kurz neu. Weil ich will das nicht online da mitkommentiert haben. Sie ist weg. Okay. Also Jesaja hat 39 Kapitel, in denen es über Gericht geht, und 27 Kapitel, in denen es über das Heil geht. Und wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die Bibel nehmen, dann ist es ein kleines Abbild von dem, was auch in der Bibel ist. Im Neuen Testament geht es hauptsächlich um die Heilsgeschichte in 27 Büchern, und Jesaja hat es in 27 Kapitel gepackt. Und wenn man sich das vorstellt, dass Jesaja sein Buch mehr als 700 Jahre vor Jesu Geburt oder Tod geschrieben hat, dann soll mir jetzt noch mal einer erklären, wie das Zufall sein kann, was in der Bibel steht. Also für mich kann es nur von Gott inspiriert sein, weil er die ganzen Autoren so inspiriert hat, dass er die Dinge genau auf den Punkt gebracht hat. Und jetzt, auch in der heilsgeschichtlichen Geschichte, mitten in den 27 Kapiteln, ist Jesaja 53 genau in der Mitte. Also wir haben von der zentralen Heilsbotschaft von Jesaja den zentralsten Punkt, und dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. So, doch nun wieder zum Kreuz. Für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, ist das Kreuz ein Anstoß. Und auch in der muslimischen Welt können die Muslimen nicht begreifen, dass sich der Sohn Gottes, dass er so schwach war, dass er gekreuzigt wurde, dass er sich da nicht wehren konnte. Und auch im jüdischen Hintergrund war das ja ein Punkt: wenn es Gottes Sohn gewesen wäre, warum musste er sterben, warum musste er ins Kreuz gehen? Aber ich will heute einfach jetzt die Aspekte, es sind insgesamt 9 Stück, mit euch kurz zusammen durchgehen. Warum er ins Kreuz musste und was da passiert ist. Der erste Aspekt ist: Jesus wurde bestraft. Punkt, Punkt. Und das steht in Jesaja 53,5. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da gibt es ein Gegenüber dazu. Warum hat er das gemacht? Warum musste Jesus bestraft werden? Damit wir Frieden und Vergebung empfangen können. Das sehen wir, ich habe das jetzt vorgehoben. Auf der linken Seite ist immer dieser eher negative Aspekt, und auf der rechten Seite das positive Gegenüber. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Frieden mit Gott. Nur durch den Tod am Kreuz konnten wir Frieden mit Gott erlangen. Und Jesus hat es ermöglicht, weil Jesus sündlos war und weil er somit auch unsere Vergehen, die wir in der Vergangenheit getan haben, die in der Zukunft begehen werden und in der Gegenwart tun, ein für alle Mal gesühnt hat. Mit seinem Tod hat er vollkommen bezahlt, dass wir vollkommen Frieden haben werden. Soweit verstanden? Und in Epheser 1,7 steht nochmal: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben uns die Vergebung nicht verdient, sondern Jesus hat sie uns geschenkt durch seine Gnade. Das war der erste Aspekt. Ich nehme euch weiter mit. Jesus wurde verwundet. Und da steht auch wieder in dem Vers, was wir in Jesaja 53,5 jetzt gerade gesehen haben, auch wieder: doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Es gibt noch weitere Stellen: er wurde geschlagen, er hat die Krankheit auf uns genommen und so weiter. Er wurde körperlich, er hat die Strafe körperlich ausgehalten. und nicht nur als Bild. Er hat, so wie es Petrus 2, Vers 24 sagt, er hat unsere Sünden selbst am Leib, an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch die Wunden sind wir heil geworden. Gibt es das Gegenteil? Oder das Gegenüber? Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt wurden. Jetzt die Frage, warum steht hier wurden? Es steht hier nicht, dass wir geheilt werden, sondern dass die Erlösung am Kreuz geht so tief, dass wir uns auf diese Heilung auch stützen dürfen. Wir dürfen zu Gott flehen, wenn wir krank sind. Wir dürfen erwarten und hoffen, dass er uns heilt. Und wir haben es auch, wenn wir für Heilung gebetet haben, schon erlebt, dass Jesus Heilung schenkt. Aber wir haben es auch nicht erlebt. Aber dennoch steht diese Aussage. Und viele Christen haben sogar, oder es gibt Gemeindekontexte, wo es sogar Themen gibt, heilt Jesus oder heilt Gott heute immer noch? Ich habe da einen ganz interessanten Gedanke dazu bekommen, das möchte ich euch mitnehmen. In Lukas 5, 17 bis 26 steht, ihr kennt diese Geschichte alles, da sagt, da wird Jesus von den Pharisäern zur Rede gestellt, warum er dem Lahmen zusagt, deine Sünden sind dir vergeben. Kennt ihr die Stelle? Und Jesus sagt den Pharisäern, was ist einfacher? Jemand zuzusagen, deine Sünden sind dir vergeben oder sei geheilt. Und Jesus sagt, aber damit ihr mir glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, sagt er zu dem Lahmen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Wir glauben ganz oft, oder wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Jesus für uns die Erlösung erwirkt hat. Aber es wäre für Jesus viel einfacher, also wenn wir Jesus hier wörtlich nehmen, dass er uns heilt. Also wir dürfen uns auf diese Heilung stellen. Jesus hat es uns zugesagt. Das heißt nicht, dass wir niemals krank werden. Das heißt auch nicht, dass wir nicht vielleicht an einer Krankheit sterben. Aber spätestens, wenn wir bei ihm sind, sind wir vollständig wiederhergestellt. Nicht im körperlichen Leib, sondern mit dem Leib, den Jesus uns gibt. Ich komme zum nächsten Aspekt. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Das steht in 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das Gegenüber dazu, damit wir durch seine Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Da gibt es eigentlich, der Vers erklärt sich eigentlich von selbst. Aber was heißt denn das? Jesus wurde zur Sünde gemacht. Wenn man im Alten Testament nachliest, wie die Sündopfer abgehandelt wurden, dann hat der Priester seine Hand auf das Sündopfer gelegt und hat die Sünde der Menschen auf das Opferlamm gelegt und dann wurde es geopfert. Und genau das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Er hat unsere, meine und deine Schuld auf sich genommen, hat sie zu seiner gemacht und hat sie ans Kreuz getragen, damit wir, jetzt gehe ich auf die andere Seite vom Kreuz, zur Gerechtigkeit gemacht werden. Wie werden wir zur Gerechtigkeit gemacht? Jesus hat an diesem Tausch uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit umhüllt. Er hat uns den angezogen und hat uns damit seine Gerechtigkeit verliehen. Und wenn der Teufel uns kommt und anklagen will vor Gott, wenn er unsere düsteren Flecken sieht, wenn er unsere schwachen Momente sieht und uns vor Gott anklagen will, ist keine Sünde da, weil die Gerechtigkeit Gottes uns einhüllt. Und egal, welche Taten wir auch tun, Jesus steht für uns ein und sagt, ich habe die Sünde ans Kreuz getragen. Nein, Jesus hat das für uns getan. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen und das Ganze aus reiner Gnade. Ich gehe zum vierten Aspekt. Jesus starb unseren Tod. Und das lesen wir im 1. Thessaloniker 5, 9 bis 10. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Jesus hat unseren Tod gestorben, ist unseren Tod gestorben, stellvertretend. Und warum musste es sein? Weil die Sünde, der Sündelohn ist der Tod. Es gibt keinen Weg vor Gott daran vorbei. Und Jesus hat diesen Tod, den wir verdient hätten, am Kreuz für uns erlitten. Warum? Damit wir sein Leben empfangen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, schreibt Johannes in Kapitel 10, Vers 27 und 28. Durch den Tod haben wir jetzt unser altes Leben getauscht in ein neues Leben. Jesus hat es uns ermöglicht. Und wir haben das ewige Leben durch ihn erhalten. An manchen Stellen oder an manchen Übersetzungen steht, dass wir den Tod nicht schmecken werden. Wir werden irgendwann sterben, aber wir werden die bittere Seite des Todes nicht erleben. Wir werden auferweckt werden von Jesus und wir werden ewig mit ihm leben. Er hat dagegen am Kreuz den Tod und die Verlassenheit von Gott gespürt und geschmeckt. Er hat diese Tiefe durchlitten, die wir hätten durchleiden müssen. Gehen wir einen weiteren Aspekt. Jesus wurde arm. Und das steht in 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr erkennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Auch das ist ein Aspekt, der am Kreuz geschehen ist. Das Gegenstück dazu, damit wir leben. Nee, Entschuldigung. Läuft das jetzt rückwärts, oder? So, jetzt. Jesus wurde arm für uns, damit wir an seinem Reichtum teilhaben. Und das steht eben, das ist der zweite Teil von dem Vers in 2. Korinther 8, Vers 9, was ich schon gelesen habe, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es gibt noch einen Kehrvers, den lässt sich auch ganz leicht merken. Das ist genau die Zahlen von den Versen und vom Kapitel umgedreht. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht da noch. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist auch so ein Thema. darf man als Christ reich sein? Oder was ist Reichtum überhaupt? Der Tausch am Kreuz und diese Verse drücken aus, dass wir jetzt vollen Zugang zu allen Ressourcen von Gott haben. Weil wir Gottes Kinder und somit Erben sind. Wir haben die Zusage von Gott, dass er uns alle Zeit mit allen Dingen versorgt, die wir benötigen. Alle Zeit mit allen Dingen. Was fehlt da noch? Nichts. Aber heißt es, dass wir als Christen dann alle dicke Autos fahren, ein dickes Bankkonto haben und in Saus und Braus leben sollen? Nein, das heißt es nicht. Manche werden richtig reich. Aber wir werden von Gott so treu versorgt, dass wir jederzeit Genüge haben und sogar überfließend Genüge haben, dass wir auch andere noch unterstützen können. Und das nicht nur finanziell, sondern auch mit unseren Begabungen, mit unserer Zeit und was auch immer. Jesus wurde für uns arm, damit wir an seinem Reichtum teilhaben. Ein weiterer Aspekt, Jesus trug unsere Schmach und unsere Schande. Das steht in Jesaja 53, Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Jesus, wir haben es vorhin gelesen in der Passionsgeschichte, Jesus wurde verspottet, er wurde verhöhnt, er wurde gedemütigt, bespuckt. Nicht, weil er eine Schande war, sondern weil er unsere Schande trug. Wir sind es, die uns im Grund und Boden, schämen müssten, aber er war sich nicht zu groß, diesen Punkt für uns zu übernehmen. Er hat sich demütigen lassen, er hat sich verspotten lassen für uns. Und warum? Damit wir an seiner Ehre teilhaben. Das lesen wir in Hebräer 5, Vers 4 zum Beispiel. Und keiner nimmt sich selbst Ehre, sondern empfängt sie, welche von Gott berufen sind, so wie Aaron. Also wir bekommen Anteil an Gottes Ehre, wenn wir zu ihm zählen. Nicht, weil wir uns Ehre nehmen sollen, sondern weil Gott uns Ehre gibt. Weiterer Punkt. Jesus trug unsere Ablehnung. Das ist der zweite ein Unteraspekt von dem, was wir eben gehabt haben. Verachtet war er und verlassen von Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er wurde abgelehnt. Die Seinen, das steht auch in seinem Wort, haben ihn nicht angenommen. Und den tiefsten Punkt von der Ablehnung hat Jesus erlebt, als er völlig von Gott getrennt war. Als er am Kreuz seinen Tod erlitten hat, konnte es nicht mal Gott mehr Verbindung mit ihm nehmen, weil die Sünde, die er auf sich geladen hatte, unsere Sünde, so schwer war, dass er für eine kurze Zeit von Gott getrennt war. Und Jesus war zu Lebzeiten und ist auch im Himmel immer mit Gott in Verbindung. Das war der eine Moment, wo Gott keine Verbindung mit ihm aufnehmen konnte, weil Gott so unheimlich heilig ist, dass er Sünde nicht an sich ranlassen kann. Er trug unsere Ablehnung, damit wir, jetzt geht es wieder rückwärts, damit wir angenommen sind. Dieser Tausch hat stattgefunden, und zwar ohne Bedingung. Wir sind von Gott und Jesus vollkommen angenommen. Gleich wie wir sind, ohne Bedingung, das ist reine Gnade. Wir können nichts dazu tun, wir können keine Regeln aufstellen, du musst diese oder jene Regeln halten und du wirst von Gott angenommen. Nein, die Ablehnung, die Jesus am Kreuz auf sich genommen hat, macht für uns den Weg frei, damit wir von Gott frei angenommen werden konnten. Jetzt wird es im achten Aspekt, ist der vorletzte. Jesus wurde für uns zum Fluch. Und vielleicht können einige von euch oder in unserer Gesellschaft kann man gar nicht mehr so viel mit Flüchen anfangen. Aber geht mal nach Afrika, geht mal in bestimmte Regionen der Welt, da haben Flüche ganz, ganz tiefe Bedeutungen. Und wer sich mal damit mit Fluch und Segen auseinandersetzen will, kann dazu 5. Mose 28 lesen. In den ersten 14 Kapiteln in 5. Mose 28 geht es um den Segen. Und in den restlichen 15 bis 68 Versen geht es um den Fluch oder um Flüche. Und es ist echt erstaunlich, wenn man sich das mal liest, was Mose alles als Fluch bezeichnet. Schaut euch das mal an. Und Jesus wurde zum Fluch, das lesen wir nämlich hier in Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Als Jesus sich ans Kreuz nageln ließ, hat er den Fluch des Gesetzes, so schreibt es im Galaterbrief der Autor, hat diesen Fluch von uns genommen, dass wir in Freiheit sind vor dem Gesetz, damit uns sein Segen zuteil wird. Jesus wandelt diesen Fluch, der uns treffen sollte, zum Segen und wir dürfen nun alle guten Dinge, die Gott für uns verheißen hat, auf seine Wegen gehen und in Anspruch nehmen. Der Fluch hat keine Auswirkung vom Gesetz. Der Fluch vom Gesetz hat keine Auswirkung mehr für uns und wir sind damit am Segen Gottes. Und in Epheser 1,13 kann man es nicht besser ausdrücken, wie das, was wir da lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist am Kreuz passiert. Jetzt kommen wir zum letzten Aspekt. Jesus hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das steht in Jesaja 53,10. Warum als Schuldopfer? Damit wir vom Sklaven der Sünde zu Gottes Kindern werden können. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, was es bedeutet hat, diese Opferrituale, die im Alten Testament durchgeführt wurden, Woche für Woche, Tag für Tag, einmal im Jahr das ganz große die ganz großen Opferfeste. Es waren zig Opfer nötig, um Sühnung für das Volk zu erreichen. Jesus hat, indem er sich selbst zum Schuldopfer gemacht hat, diesen Kreislauf durchbrochen. Er war das einzig einmalige und letztendlich letzte Opfer, was nötig war, um Sühnung zu erreichen, um uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien und uns zu Königskindern zu machen. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, Königskinder. Wir wurden geadelt und dürfen dadurch Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Bruder nehmen. Das waren die 9 Aspekte, die ich über die Jahre immer wieder in anderen Facetten festgestellt habe. Wenn man in der Bibel forscht, findet man mit Sicherheit noch viele von diesen Vergleichsthemen. Was alles am Kreuz getauscht wurde, von Negativen zum Positiven, von Sünde zu Segen oder zur Erlösung. Und es war für mich hilfreich, mir die 9 Aspekte zu eigen zu machen und somit mir die auch ins Bewusstsein zu rufen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, mit mir gemeinsam diese 9 Aspekte, einmal den negativen Aspekt links vom Kreuz und die positiven Aspekte rechts, gemeinsam zu sprechen. Ich habe sie noch persönlicher gemacht, indem ich sie in der Ich-Form geändert habe. Lasst uns das vielleicht gemeinsam tun. Vielleicht können wir auch dazu aufstehen, denen es möglich ist. Jesus wurde bestraft, damit ich Frieden und Vergebung empfange. Jesus wurde verwundet, damit ich geheilt bin. Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit ich gerecht gemacht wurde. Jesus starb meinen Tod, damit ich Leben empfange. Jesus wurde für mich arm, damit ich seinen Reichtum teilhabe. Jesus trug meine Schmach und Schande, damit ich an seiner Ehre teilhabe. Jesus trug meine Ablehnung, damit ich angenommen bin. Jesus wurde zum Fluch, damit ich sein Segen zuteil wird. Jesus hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben, damit ich ein Gotteskind sein kann. Und das alles geschah, als Jesus sprach: Es ist vollbracht. Amen.